Nun gut, ihr habt mich eingeladen zum Predigen und dann starte ich einfach mal. Indem ich euch erzähle, dass ich vor einiger Zeit durch den Autor und christlichen Leiter Steve Volke auf einen Text aus dem alttestamentlichen Buch der Sprüche gestoßen bin. Ich habe diesen kleinen Text gelesen und war persönlich angesprochen und auch fasziniert davon, weil ich den bisher so noch nie richtig wahrgenommen hatte. Es geht dort um das sogenannte kurze Gebet des Agur. Gebet des Agur. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen ein Leitgedanke und Gebet für uns alle sein könnte in dieser Zeit heute, in der wir leben. In einer von den Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie geplagten Welt, die sich ja überall ein bisschen anders ausgedrückt hat auf dieser Welt. In einer Zeit, wo wir gerade über einen wirtschaftlichen Einbruch klagen, Klammer auf, wobei es uns hier in Deutschland eigentlich doch immer noch vergleichsweise gut geht, wenn man mal in diese Welt hineinguckt. Zwischenzeitlich leben wir im Angesicht eines Krieges in der Ukraine, den wir nie für möglich gehalten hätten. Gerade, Thomas hat es erwähnt, eskaliert es im Nahen Osten, in Israel, und keiner von uns weiß, was dort noch passieren wird. Und was weiß ich, was noch auf uns zukommen wird im Laufe dieses Jahres, wenn in Amerika gewählt worden ist. Und deshalb meine ich, dass das Gebet des Agur eine gute Hilfe ist, sich innerlich so ein bisschen neu auszurichten und zu sortieren. Warum ist eine gute Hilfe? Ich lese es euch. Sprüche 30, 7 bis 9. Da heißt es: Gott, zwei Dinge erbitte ich von dir. Verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Erstens, bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen. Und zweitens, und lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Ganz kurz ein bisschen zum Sinnverständnis dieser Verse. Das muss man sich nicht großartig und lange und kompliziert erarbeiten. Das ist relativ gut erkennbar. Die Hauptaussage liegt im zweiten Teil von Vers 8. Und lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Das ist das Zentrum dieser Verse. Interessante Aussage. Lass mich weder arm noch reich werden. Vers 9 erklärt den ersten Teil von Vers 8. Er setzt ihn in Bezug zur Hauptaussage und sagt, denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und mit dem ersten Teil des Gebetes verbunden könnte man sagen, denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen, könnte ich also beginnen zu lügen. Und wenn ich arm bin, könnte ich stehlen, beginnen zu stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen, also betrügen. Agurs Angst besteht also darin, dass Armut oder Reichtum seinen Umgang mit Gott beeinflussen könnte. Und darum geht es so ein bisschen jetzt, damit wollen wir uns ein bisschen auseinandersetzen. Agur will Gott nicht vergessen, insbesondere nicht vergessen, wenn er mehr als genug hat. Und auch nicht gegen Gottes Gebote verstoßen, wenn er einmal nicht genug hat. Arm und reich, da sagt ja die Bibel einiges zu. Wenn wir die Texte uns vor Augen malen, so ein paar haben wir vielleicht auch schon mal so gehört im Laufe unseres Lebens, dann kennen wir meistens Bibeltexte, die von den Gefahren des Reichtums sprechen. Also beispielsweise der Reiche geht schwerer ins Himmelreich hinein als ein Kamel durchs Nadelöhr, und so ein paar andere Sachen fällt dem einen oder anderen vielleicht ein. Also Gefahren des Reichtums. Aber Frage, kennt jemand Bibeltexte, die über die Gefahren der Armut sprechen? Ich habe ein bisschen nachgedacht und habe gesagt, mir fällt so spontan nichts ein. Irgendwie ist es ja wahrscheinlich, weil es auch nicht mein oder unser Problem ist. Wir leben ja hier in einer reichen Welt und nicht in einer armen Welt. Gefahren der Armut. Und dass uns dazu nichts einfällt, ist dann letztlich doch schon ein bisschen befremdlich, denn ich glaube, dass es viel mehr Bibeltexte gibt zum Thema Armut als zum Thema Reichtum. Hunderte von Versen gibt es, die mit Armut zu tun haben im Alten und Neuen Testament. Meistens geht es darum, die Armen zu versorgen, sie nicht zu vergessen, sie zu achten. Gefahren der Armut. Ich muss irgendwie passen, bis ich diesen kleinen Text hier gelesen habe aus Sprüche 30. Armut und Reichtum, wie müssen wir das überhaupt bewerten oder wie können wir damit umgehen? Normalerweise wird Armut und Reichtum immer relativ zur Gesellschaft, in der man lebt, definiert. Das heißt, der bei uns in Deutschland als arm gilt, der gilt in anderen Ländern, zum Beispiel Sambia, als absolut reich. Also wenn man das mal in relativ zur Gesellschaft, in der wir hier leben in Deutschland, sagt, dann sagen wir haben Arme. Stelle ich das in Bezug zu anderen Ländern, dann sind die Armen hier bei uns reich. Also, man muss es eigentlich immer relativ einschätzen, aber ich meine, man darf es auch mal in einen weltweiten, absoluten Kontext stellen. Das machen wir ja auch, wenn wir von Armut reden, nämlich von absoluter Armut sprechen. Dann zitieren wir die sogenannte Armutsgrenze. Absolut arm gilt der, der weniger als 1,90 Dollar am Tag verdient oder zur Verfügung hat. Rund 10% der Weltbevölkerung leben demnach in Armut. Oder ein anderer Indikator definiert absolute Armut mit einem Jahreseinkommen von unter 150 Dollar pro Person. Jahreseinkommen. Eine absolute Armutsgrenze. Man kann Armut also relativ zur Gesellschaft, in der wir leben, definieren oder auch absolut definieren. Und jetzt kommt die ganz interessante Frage. Wenn es eine absolute Armutsgrenze gibt, gibt es auch eine Reichtumsgrenze? Ich weiß, dass die wirtschaftliche Existenz von vielen Menschen in unserem Land nach Corona und jetzt mit der Inflation massiv gefährdet ist. Existenzängste gibt es zuhauf. Das nehmen wir natürlich wahr und auch sehr ernst. Und natürlich dürfen und sollen wir deshalb das Gebet des Agur beten. Herr, lass mich nicht arm werden. Vielleicht auch arm relativ zur Gesellschaft, in der wir leben. Und trotzdem wage ich zu sagen, dass wir hier bei uns im Allgemeinen nicht wirklich arm sind bzw. werden. Jemand hat angesichts von Kurzarbeitergeld und Finanzhilfen, sozialer Absicherung und beim Blick dann über den Grenzzaun in andere Länder gesagt, wir fahren hier bei uns immer noch erste Klasse. Und das muss ich im Blick auf mich selbst jedenfalls zugeben. Ich fahre gerne Auto, fahre gerne in Urlaub, habe eine Arbeitsstelle bzw. hatte nur noch 14 Tage, genieße bald die Rente, freue mich über meine Hobbys, über die Enkelkinder, über unsere Speisekammer, die voll ist, über den Pizzaofen, der auf die nächste Runde wartet und, und. Ich habe genug von allem und von vielem mehr als genug. Also wie kann ich mit diesem Reichtum richtig umgehen oder wie können wir mit Reichtum und Armut umgehen? Wie können wir das für uns persönlich definieren? Vielleicht ganz einfach anhand des Gebetes des Agur. Reich sein bedeutet, mehr als genug haben, oft viel mehr als genug haben, und zwar in jeder Hinsicht. Reich sein heißt, genug materielle Mittel haben, klar, aber reich sein heißt auch, leben in einem Rechtsstaat, in dem Recht und Gerechtigkeit herrschen, Zugang zu medizinischer Versorgung, Leben mit sozialer Absicherung, insbesondere im Alter, und. Das alles heißt reich sein. Da geht es nicht ausschließlich nur um Geld. Und Armut ist genau das Gegenteil davon. Da geht es natürlich ums Geld, nicht genug haben zum täglichen Leben. Aber Armut hat viele Facetten. Nicht genug Geld, nicht genug sauberes Wasser, nicht genug Bildung, nicht genug Freiheit, nicht genug Medizin, Leiden unter Ungerechtigkeit und Korruption, kein Zugang zum Recht und. Das ist Armut. Und dass diese Armut an uns vorbeigehen möge, das wünschen wir uns und dafür beten wir. Da sind wir komplett eins mit dem Agur. Gott, lass uns bei allem, was kommt, nicht arm werden in diesem Sinne. Aber andererseits wissen wir, dass wir so schnell nicht bettelarm werden hier bei uns. Reichtum ist unbestritten die Situation, in der wir hier leben, in unseren Breitengraden. Und deshalb habe ich gedacht, will ich dem anhand des Gebets des Agur noch ein wenig mehr nachgehen. Agur sagt, Armut trägt die Gefahr in sich, dass ich stehle und dabei gottgesetzte Grenzen verletze. Stehlen, weil ich es einfach ums nackte Überleben kämpfe. Und Reichtum trägt in sich die Gefahr, dass ich unwahr werde, dabei Gott vergesse, weil ich zu viel habe. Das ist ganz interessant, was hier steht. Dieses Wort im Hebräisch für Lügen könnte man auch wiedergeben mit gehaltlos sein, hohl, daherreden, wüst und unwahr sein. Und ich dachte, irgendwie kommt uns das doch bekannt vor. Denn genau das sind die Kennzeichen der Welt, in der wir gerade hier in unserem Deutschland und Europa im Westen leben. In dieser mehr als genug haben Welt. Und deshalb will ich die Welt, in der wir gerade leben, aufgrund dieses Gebetes etwas näher unter die Lupe nehmen. Also was kennzeichnet die reiche Welt, in der wir leben? Darauf will ich ein bisschen ausführlicher eingehen. Was kennzeichnet die Welt der Armen, in der wir nicht leben? Werde ich nur kurz streifen. Und dann, was sind Kennzeichen eines Christen zwischen Armut und Reichtum in der Zeit, in der wir hier leben? Also zunächst geht es um die Kennzeichen unserer aktuellen reichen Welt. Verunsicherung, Spaltung mitten im Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Kennt ihr VUCA? VUCA ist ein Kunstwort. V-U-C-A. Und setzt sich aus vier großen Begriffen zusammen. Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Hört sich sehr, sehr kompliziert an. Ist es auch ein bisschen, aber VUCA beschreibt die Welt, in der wir gerade leben. VUCA ist total interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Googelt das einfach mal zu Hause, gebt den Begriff VUCA ein. Ihr werdet staunen, was es da alles für viele Infos gibt. Für Führungskräfte und Unternehmer ist es mittlerweile unerlässlich, sich mit VUCA auseinanderzusetzen und eigentlich auch für Gemeindeleitungen und jeden christlichen Leiter gilt das in ähnlicher Weise. Denn wir leben in einer VUCA-Welt hier im Westen oder eigentlich weltweit und mitten in dieser VUCA-Welt gilt es, unsere Entscheidungen zu treffen. Also, wie ist die VUCA-Welt? Sie ist volatil, heißt nichts anderes, eine extreme Schwankungsbreite. Es geht hin und her. Morgen so und übermorgen so und heute wieder anders. Als Beispiel könnte man auch Aktienkurse nennen. Eine extreme Volatilität, Schwankungsbreite. Diese Welt, in der wir leben, ist total unsicher, das heißt unvorhersehbar. Willkommen in der Globalisierung, der Nach-Corona-Welt, der Kriegsgefahr und all den Dingen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Unvorhersehbar. Diese Welt ist sehr komplex und vielschichtig geworden, so dass wir kaum noch durchblicken. Das ist so, weil unsere Welt digital zusammengerückt ist, weil Wissen und auch Veränderungsgeschwindigkeit stetig zunehmen. Es verändert sich so schnell auch in der digitalen Welt und wir merken, es ist so komplex, dass ich alles nicht mehr begreifen und nicht mehr verstehen kann. Komplexität darf man übrigens nicht verwechseln mit komplizierter Welt. Komplizierte Systeme kann man vereinfachen, eine komplexe Welt nicht. Und das macht es so schwer. Und wenn man das verwechselt, kompliziert und komplex, dann kann man schnell dazu kommen und sagen, okay, wir müssen es vereinfachen. Man versucht, Komplexes zu vereinfachen und dann findet man einfache Antworten. Und das ist immer ein Problem. Man muss um Verstehen bemüht sein, versuchen, sich ein differenziertes Urteil zu erarbeiten. Das ist ein Problem in unserer Zeit. Und das Zauberwort für eine komplexe Welt, auch im gemeindlichen Kontext, heißt ja momentan agile, bewegliche, schnell agierende und reagierende Leiterschaft. Ist einfach nötig in einer VUCA-Welt. Und zuletzt ist die VUCA-Welt mehrdeutig. Es gibt oft mehrere Lösungswege. Selbst wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, fragt man sich, so und was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt? Also, willkommen in der VUCA-Welt. Das ist die Welt, in der wir hier gerade leben. Im Jahr 1815 explodierte der Vulkan Tambora in Indonesien. Allein die Zahlen des Ausbruchs belegen die damalige Dramatik dieses Vulkanausbruchs. Die freigesetzte Energie entsprach etwa 170.000 Hiroshima-Atombomben. Der Berg schrumpfte von damals 4.300 auf 2.850 Meter. Mehr als 100.000 Menschen starben auf den Inseln rund um den Tambora. Die Eruption war der größte Vulkanausbruch der letzten Jahrtausende. Die Asche des Tambora damals verdunkelte die Sonne derart, dass in Europa und Nordamerika Nässe und Kälte die Ernten ruinierten. Und weil das so war dort, entstanden hier in unserer Welt, in der wir hier leben, ökonomische Verwerfungen und auch Flüchtlingsströme. Im Jahr 1817 sind zum Beispiel 18.000 Menschen aus Baden ausgewandert, etwa ein Fünftel der damaligen Bevölkerung. Man spricht rückwirkend von einer Mini-Eiszeit, die die Welt veränderte durch den Ausbruch des Tambora. Und die Frage ist immer neu die gleiche. War die Pandemie für uns nur so eine kleine Winterzeit, die wieder vorüber ist, oder wie eine Mini-Eiszeit, die die Welt verändert hat? Ist der Ukraine-Krieg für uns nur ein zweiwöchiger Wintersturm oder eine Mini-Eiszeit, die unsere Welt verändert? Ist das, was gerade im Nahen Osten passiert, nur temporär oder wird das unsere Welt verändern? Der Klimawandel, da wissen wir mittlerweile, dass er unsere Welt verändern wird. Und Migrationsströme verändern unsere Welt. Man kann so viel aufzählen, es ist so komplex. Die Welt, in der wir leben, verunsichert zunehmend. Und bei aller Komplexität sucht man nach einfachen Lösungen, die es aber nicht gibt. Manche Politiker meinen, diese einfachen Lösungen zu haben. Und immer wenn ich das mitbekomme, dann denke ich und mahne ich zur Vorsicht. Verunsicherung weckt diese Welt. Wie gehen wir als Christen mit dieser Verunsicherung um? Kennzeichen der aktuellen reichen Welt, habe ich gesagt, sind Verunsicherung, Spaltung mitten im Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Und bei Lüge und Wahrheit sind wir wieder beim Gebet des Agurs. Verunsicherung ist ein guter Nährboden für Populismus, war es schon immer. Populismus ist erstmal, sagt der Duden, die Gunst der Massen zu suchen. Erstmal vielleicht gar nicht so sehr verwerflich. Entscheidend ist aber nun, wie das geschieht, die Gunst der Massen zu suchen. Ob in der Politik, in der Gesellschaft oder wo auch immer. Das Wie ist das Entscheidende. Donald Trump war und ist unbestritten ein Populist, wie auch immer man politisch zu ihm stehen mag. Das ist jetzt hier gar nicht mein Thema. Aber Trump hat damals ein Stilmittel des politischen Populismus salonfähig gemacht, das ich als ungeheuerlich problematisch empfinde. Es geht um den Umgang mit der Wahrheit, um die Gunst der Massen zu suchen. Im Juli 2020 hatte die Washington Post die bisherigen Lügen Trumps gezählt. Sie kam auf knapp 20.000. Die Wahrheit verbiegende, stark verändernde, irreführende Fakten. Oder es war einfach glatt gelogen. Keine Ahnung, was seitdem dazugekommen ist. Vielleicht hat man frustriert das Zählen aufgegeben. Ich kann übrigens nicht verstehen, wie Christen das tolerieren können. Ich meine, dass er damit einen Dammbruch ausgelöst hat, der so schnell nicht wieder zu reparieren ist, denn zu viele haben von ihm gelernt. Und darunter leiden wir gerade heute in unserem Land in besonderem Maße. Trump erfand die alternativen Fakten, Fake News, die der Wahrheit entgegengesetzt werden. Fake News, das Unwort des Jahrtausends vielleicht. Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google, alles, was es noch so gibt, spielen ja an dieser Stelle eine riesengroße Rolle. Es gibt einen Film, den kann man auf Netflix angucken. Der Film heißt The Social Dilemma. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch schon mal gesehen hat. Dort werden Menschen, die eine hohe Position bei Google, Facebook oder Instagram inne hatten, interviewt und kommen zu Wort. Und einer sagt, mal so eine Frage, die ich euch jetzt auch stellen mag, checkst du dein Smartphone, bevor du morgens pinkelst, hat er gesagt, oder während du pinkelst? Es gibt nur diese beiden Alternativen. Er sagt, das sind die einzigen zwei Möglichkeiten in unserer Welt. Wer weiß, wovon ich da gerade rede, ist mittendrin im Social Dilemma. Insider machen im Film deutlich, Facebook, YouTube, WhatsApp und Co. haben manipulative Werbung, Propaganda und hasserfüllte Ideologie nicht erfunden. Sie verstärken sie nur und sie verbreiten sie mit noch nie dagewesener Effizienz. Fake News, Lügen verbreiten sich auf Social Media Kanälen 6-mal schneller als Wahrheit. Verrückt, oder? Algorithmen sind schuld. Die folgen keinen ethischen Maßstäben. Je mehr man klickt, umso stärker verbreitet es sich exponentiell. Rassismus, Radikalismus, Polarisierung, Hate Speech und was auch immer. Die Welt, in der wir leben, ist VUCA. Volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig. Wie treffen wir mittendrin als Christen unsere Entscheidungen? Das ist eine schwierige Frage. Experten reden an dieser Stelle vom komplex reduzierten Denken, das wir nötig haben. Das heißt, unser menschliches Hirn versucht, diese Komplexität, die auf uns einprasselt, irgendwie zu reduzieren, damit wir irgendwie noch ein bisschen Durchblick haben, damit wir es irgendwie verstehen. Das ist überlebenswichtig, dass wir das machen. Das ist gar nicht falsch, um im Alltag schnell Entscheidungen treffen zu können. Das Problem ist, und das müssen wir wissen, dass wir dann dazu neigen, schnell Schwarz und Weiß in Schwarz und Weiß einzuteilen und die Grautöne zu ignorieren. Und weil das so ist, ist natürlich das auch ein großer Nährboden für Verschwörungstheorien und rechtsradikale Positionen in unserer Zeit gerade. Das heißt, der Kampf um Lüge und Wahrheit sind ein Kennzeichen unserer westlichen, reichen Welt. Lüge in allen ihren Erscheinungsformen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Christen manchmal fragt, was würdet ihr denken, ist das größte Problem, das wir gerade haben, hier auch hier in Deutschland. Und dann kommt ganz oft, also wenn es um den Glauben geht, also es gibt natürlich große politische Probleme, aber ich meine jetzt, wenn es um den christlichen Glauben geht hier in Deutschland, was empfindet ihr als das größte Problem? Und dann wird oft gesagt, ja, die ganze Familienpolitik und die ganze sexualethischen Entscheidungen, die alle so gegen den Glauben laufen, das ist ein riesengroßes Problem in unserem Land. Ja, aber ich glaube, das, was ich hier gerade genannt habe, der Kampf um Lüge und Wahrheit, ist mindestens so ein großes Problem. Denn dieses ist die Basis für Gottentfremdung und schlimme Entwicklungen überhaupt. Lüge und Wahrheit. Auf den ersten Seiten der Bibel wird das beschrieben, wie Lüge Auswirkungen hat. Und in Johannes 8, 44b lesen wir, wie Jesus den Teufel beschreibt. Da heißt es, der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lüge. Lüge auf welcher Ebene auch immer, ob in der Politik, in der Arbeitswelt, in der Familie oder Gemeinde verunsichert und spaltet. Wem kann ich noch vertrauen? Ich glaube, dass das eins der größten Probleme der westlichen Gesellschaft gerade ist. Das ist das größte Problem, das wir als Christen haben. Wir wissen nicht mehr, können wir noch irgendwelchen Nachrichten vertrauen? Wem laufe ich hinterher? Wie gehe ich mit dieser Verunsicherung um? Dazu gleich ein paar Gedanken noch mehr. Ganz kurz zurück zum zweiten Thema, das Agur in seinem Gebet streift, nämlich das Thema Armut. Das ist nicht unsere Welt, in der wir hier leben. Wäre ich jetzt in Sambia oder sonst wo, müsste man sehr wahrscheinlich über dieses Thema viel ausführlicher reden und nicht so sehr über die Gefahren des Reichtums. Kennzeichen der aktuell armen Welt sind Verunsicherung, Vergessenheit mitten im Kampf ums nackte Überleben. Das ist so in vielen Ländern unserer Welt. Auch dort ist die Verunsicherung groß. Im Moment ist es so, dass sich immer weniger reiche Staaten um diese verarmten Staaten kümmert. So schnell hat noch nie so viel Kapital den afrikanischen Kontinent verlassen wie in dieser Zeit. Viele Staaten stehen in der Gefahr eines Staatsbankrotts. Sambia ist gerade dran vorbeigeschlittert. Experten sagen, dass Corona und Ukraine-Krieg sehr wahrscheinlich die 10 letzten Jahre mit positiven Fortschritten in der Entwicklungszusammenarbeit zunichte gemacht hat. In den letzten 20 Jahren ist es weltweit gelungen, Armut zu reduzieren. Sie ist prozentual zur Zahl der Weltbevölkerung stetig gesunken. Seit 2 Jahren geht diese Zahl wieder aufwärts. Und die Folgen des Klimawandels kommen dazu. Extrem. Von Sambia bekomme ich ja so einiges mit. Anfang des Jahres wütete dort die Cholera. Der Spiegel hat das in Deutschland in einer kaum wahrgenommenen Meldung, in einem Artikel thematisiert, hat von mehreren 100 Toten gesprochen. Darüber weiß hier eigentlich kaum jemand was in unserem Land. Das ist nicht wahrgenommen worden. Die Cholera in Sambia und auch im südlichen Teil von Afrika ist eine Folge des Klimawandels. Die Zusammenhänge sind sehr komplex. Die Regenzeiten geraten durcheinander durch den Klimawandel und es gibt zu viel Regen auf einen Schlag und zu wenig Regen mittendrin in den Regenzeiten. Und dann kommt zu viel Regen, der Boden kann es nicht fassen, die Toiletten kommen nach oben und dann könnt ihr euch ausmalen, warum Cholera ausbricht. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Firma weltweit, die Medikamente herstellt gegen Cholera. Und die sind in Afrika auch noch kaum zu kriegen und viel zu teuer. Die Preise steigen, der Klimawandel schlägt zu und das alles hat Folgen. Ein großer Teil der Bevölkerung in Sambia zum Beispiel lebt unter dieser absoluten Armutsgrenze von 1,90 Dollar am Tag. Und interessant ist, was eine unserer Mitarbeiter in Sambia gesagt hat. Weil das alles so ist, weil es teuer wird, weil die Preise steigen, sagt er, müssten wir eigentlich jetzt unsere Mauern noch ein bisschen erhöhen, wenn es geht. Weil er rechnet damit, dass die Kriminalitätsrate steigen wird. Und da sind wir beim Gebet des Agurs. Denn wenn ich zu arm bin, stehe ich in der Gefahr zu stehlen. Total in der Realität. Wenn ich zu arm bin, dann muss ich an dieser Stelle Grenzen setzen. Ist nicht unsere Welt. Aber wenn wir reich sind, und wir sind eigentlich alle reich hier, dann geht es darum, dass wir uns mitten in dieser verunsichernden Zeit in der VUCA-Welt auch Grenzen setzen müssen. Also, was sind die Kennzeichen eines Christen mitten in dieser armen und reichen Welt? Womit sollten wir uns als überzeugte Christen in dieser reichen Welt auszeichnen? Ich orientiere mich an dem Gebet des Agur und an dem, was ich dazu bisher gesagt habe. Ein erstes Kennzeichen will ich nennen: Setze dir in der Verantwortung vor Gott eine Grenze, wann genug genug ist. Weder arm noch reich, sagt Agur. Und da wir in einer reichen Welt leben, ist für uns die Frage, wie gehe ich mit unserem Reichtum um oder mit meinem Reichtum, wie gehe ich damit um? Oder anders gefragt, wann ist genug genug? Wenn ich ehrlich bin, dann kämpfe ich damit immer mal wieder. Ich würde gerne noch mehr haben, damit ich mir noch mehr leisten kann. Immer mal wieder. Und dabei liegt der Blick so oft auf dem, was andere haben. Auf dem Auto, der großen Wohnung, den schönen Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie es euch oder wie es dir damit geht. Der Apostel Paulus hat dazu eine etwas andere Ansicht. In 1. Timotheus 6, Vers 8 sagt er, wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollten wir zufrieden sein. Amen. Punkt, sagt Paulus. Wow. Wann ist genug genug? Die Antwort kann ich dir nicht abnehmen. Die Antwort muss jeder für sich selbst beantworten. Aber ich frage mich, ob das Gebet des Agur mich verändern wird, wenn ich es bete. Wenn ich bete, Herr, lass mich weder arm noch reich sein, sondern gib mir genug zum Leben. Traue ich mich überhaupt, es ernsthaft und ehrlich zu beten? Vielleicht korrigiert uns das Gebet des Agur, führt uns in die Freiheit und Zufriedenheit, in Dankbarkeit und Großzügigkeit zurück. Vielleicht befreit es uns vor einem unnützen Sorgengeist und macht es uns möglich, uns in der Verantwortung vor Gott eine Grenze zu setzen, wann genug genug ist und dann entsprechend zu entscheiden. Das zweite Kennzeichen, das ich nenne, ist, setz dich für die Zwischentöne ein und bleib wahr. Setz dich für die Zwischentöne ein, auch in den ganzen Beziehungen, in denen ihr lebt. Wenn ihr mit Arbeitskollegen oder in der Nachbarschaft oder in der Familie seid, dann setzt euch für die Zwischentöne ein und bleibt wahr. Die Corona-Pandemie bis hin zur Gegenwart hat sehr deutlich werden lassen, dass einfache und insbesondere vorschnelle Antworten auf komplizierte Probleme nichts bewirken, außer Spaltung. Es gibt übrigens eine wissenschaftliche Erkenntnis, die uns an dieser Stelle etwas auf die Sprünge helfen kann, vielleicht auch in dem einen oder anderen Gespräch. Man kann vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sagt, hast du schon mal was vom Dunning-Kruger-Effekt gehört? Und dann sagt man, Dunning-Kruger-Effekt, was ist das denn? Auch da googelt einfach mal und es ist interessant, was alles kommt. Der Dunning-Kruger-Effekt erklärt, wie es sein kann, dass immer die, die es am besten wissen, eigentlich nicht viel wissen. Also, warum gibt es plötzlich immer so viele Experten, die irgendwie zu allem die richtige Meinung haben? Die Wissenschaftler Dunning und Kruger haben eine Studie gemacht zum Verhältnis von Selbsteinschätzung und Fähigkeiten und Kompetenzen. Die eingeblendete Grafik zeigt das Ergebnis, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Wie gesagt, googelt das mal, schaut es euch auf Wikipedia mal an. Das Ergebnis der Studie von Dunning und Kruger ist, dass der Dunning-Kruger-Effekt sichtbar wird, wenn Menschen mit geringer Kompetenz, also wenig Ahnung von irgendwas, Anfänger genannt, ihre Fähigkeiten überschätzen. Und das passiert immer am Anfang. Wenn man noch ganz wenig Ahnung hat, überschätzt man sich. Und Dunning und Kruger bezeichnen das als Menschen, die sich gerade auf dem Mount Stupid, dem Gipfel der Dummheit, befinden. Dieser Effekt macht uns jetzt zu schaffen wie nichts anderes in den Social Media, in unserer Gesellschaft, auch in unseren Gemeinden. Es gibt so viele Experten nach eigener Einschätzung. Carmen Sanchez und Dunning-Kruger sagen dazu zusammenfassend, was den Hang zur Selbstüberschätzung betrifft, scheinen die ersten Lernerfolge eine gefährliche Sache zu sein. Obwohl Anfänger zu Beginn bescheiden in ihrer Selbstwahrnehmung sind, reicht schon ein bisschen Erfahrung, damit ihre Selbsteinschätzung die eigene Leistung übersteigt. Die Frage war, wie bleiben wir wahr? Wie vermeiden wir es, der Lügenmaschinerie unserer Zeit auf den Leim zu gehen? Vielleicht so, keine einfachen Antworten mehr. Kein Schwarz-Weiß-Malen. Zwischentöne sind von unschätzbarem Wert. Es sind die Zwischentöne, die Grauzonen, die uns zu einem klaren Bild führen. Und das Eingeständnis, dass man selbst kein Experte ist, könnte auch sehr hilfreich sein. Jemand hat mich vor einiger Zeit auf einen Vers aus dem Buch Hiob aufmerksam gemacht. Dort heißt es in Hiob 13,5, wenn ihr doch nur schweigen würdet, dann könnte man euch noch für weise halten. Der Vers erwischt mich immer wieder auf dem falschen Fuß und noch drastischer sagt Jakobus es in Jakobus 1,26. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor, seine Frömmigkeit ist nichts wert. Und das letzte Kennzeichen, das ich nennen will, wenn du mehr als genug hast, dann vergiss die nicht genug haben. Jakobus 1,27, nur ein Vers weiter, macht es ziemlich deutlich. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen. Beides kommt vor, ne? Sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen lassen, aber Witwen und Waisen zu helfen. Das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott dem Vater dient. Und mehr ist dazu eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Mach es einfach, auch wenn es dich was kostet. Das Gebet des Ago hält uns im Vertrauen auf Gott. In der Weisheit Gottes und in guten Entscheidungen und weist uns darauf hin, die Armen nicht zu vergessen. Zusammenfassend gesagt, wir beten wie Agur und bekennen, dass genug für uns genug ist. Und wenn wir mehr als genug haben, bleiben wir wahr in der Verantwortung vor Gott und setzen uns für die ein, die nicht genug zum Leben haben. Sei vorsichtig, denn das Gebet könnte tatsächlich Folgen haben und du wirst Entscheidungen treffen müssen, Grenzen zu setzen, nicht die zu vergessen, die nicht genug haben, wahr zu bleiben. Und bete das Gebet des Agurs und sei mutig, denn es führt zu einem zufriedenen Leben. im Einklang mit dem Herzschlag Gottes. Amen.